Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Guten Tag. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Klar, steht ja so im Grundgesetz. Aber was heißt das eigentlich? Was genau ist die Würde? Pünktlich zum 74. Grundgesetzgeburtstag reden wir darüber, wie diese merkwürdig schwammige Norm ins Herz unserer Verfassung gekommen ist. Und wir reden darüber, ob das Grundgesetz eigentlich fit für die Gegenwart ist. Für die Klimakrise zum Beispiel. Vier Sachbücher habe ich herausgesucht zum Zustand der Verfassung und des Landes. Und falls Ihnen das jetzt ein bisschen angestaubt und theoretisch vorkommt, das ist es nicht. Versprochen. Und deshalb werden Sie am Ende dieser Lesart auch erfahren haben, was die Menschenwürde mit Punkmusik und neuer deutscher Welle zu tun hat. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Eigentlich feiern wir hier keine Geburtstage. Heute mache ich aber mal eine Ausnahme. Das Grundgesetz wird nämlich dieser Tage 74 Jahre alt. Und dass die Verfassung bis heute keine verstaubte alte Dame ist, das liegt auch an einer Besonderheit. Nämlich daran, wie zentral die Würde des Menschen drinsteht. Das kommt uns heute so selbstverständlich vor, aber die ist ja nicht nur so wohlfeil in irgendeiner Präambel versteckt, nicht irgendwo als freundliche Mahnung, sondern in Artikel 1. Zentraler geht es nicht. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, bis heute eigentlich nicht. Und darüber habe ich mit Habo Knoch gesprochen. Habo Knoch hat Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaften studiert und er ist heute Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Köln. Und er hat eben gerade ein Buch geschrieben über das Grundgesetz. Im Namen der Würde heißt es. Guten Tag, Herr Knoch.
Guten Tag.
Ja, im Namen der Würde und der Untertitel Eine deutsche Geschichte. Ist das tatsächlich eine bundesrepublikanische Besonderheit, die Menschenwürde so ins Zentrum zu rücken?
Als das 1949 an den Anfang des Grundgesetzes gestellt wurde, ja, das war zum ersten Mal weltweit, hatte mit der besonderen Vorgeschichte zu tun. Seither hat der Würdeartikel natürlich auch in anderen Verfassungen und auch im europäischen Kontext sich etabliert. Aber 49 war es das erste Mal, ja.
Die spezifische Vorgeschichte, man denkt jetzt so im Nachhinein, eigentlich ganz klar, nach der NS-Zeit brauchte die Bundesrepublik dringend sowas wie Menschenwürde. Aber ich lese bei Ihnen, das könnte auch ein Missverständnis sein.
Ein Stück weit. Ist natürlich viel dran. Die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes und auch in der Vorgeschichte waren sich natürlich bewusst, dieses Land braucht bei der Wiederbegründung tatsächlich so etwas wie ein neues moralisches Fundament. Und das wurde dann auch mit Blick auf die lange Vorgeschichte im 19. Jahrhundert dann in dem Begriff der Würde des Menschen gefunden. Aber es wäre viel zu kurz gegriffen, wie das heute oft heißt, zu sagen, man hätte damals das als Reaktion auf die Verbrechen des Holocaust und im Nationalsozialismus gesehen. Das war in Bezug auf den NS, selbstverständlich, aber man wollte im Prinzip die deutsche Bevölkerung davor schützen, dass es wieder so etwas wie eine NS-Diktatur gibt, die das ganze deutsche Volk betrifft. Und gleichzeitig wollte man damit sicherstellen, dass man ein moralisches Fundament auch gegen die sozialistischen Staaten hatte, denen man dann entgegenhielt, dass sie dieses Würdepostulat nicht haben.
Und es geht auch noch fast so ein bisschen in so gekränktes Selbstmitleid hinein, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe. Also Sie schreiben, es gibt da so einen Dreiklang, die Würde achten, die Schmach überwinden, die Ehre wiederherstellen. Also es sei mehr um Ehre gegangen als um Würde. Können Sie das erklären?
Am Anfang steht die Würde des Menschen gar nicht im Mittelpunkt der bundesrepublikanischen Geschichte und der Entwicklung ihres Selbstverständnisses. Da orientiert man sich tatsächlich sehr viel stärker an dem alten Verständnis von Würde als Amtswürde, Persönlichkeitswürde. Und da überträgt man das dann, also Rehabilitierung der Soldaten und verschiedene andere Berufsgruppen insgesamt gegen die Vorwürfe, den NS unterstützt zu haben. Und da taucht dann mehr Ehre auf, dass mit Würde gewissermaßen gleichgesetzt wird, gegen eben den Vorwurf, dass man selber beteiligt gewesen sei.
Und wie wenig universal die Würde eigentlich damals gemeint war, das wird ja eigentlich auch deutlich, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt. Also Frauen waren massiv benachteiligt, Homosexuelle wurden strafrechtlich verfolgt, Antisemitismus, Rassismus waren ja allgegenwärtig. Und jetzt mal ganz ohne moralische Empörung gefragt, einfach um das zu begreifen, wie haben die Leute getickt, dass niemandem aufgefallen ist, dass das irgendwie sich mit der Würde des Menschen nicht verträgt?
Erstmal ging es vor allem den Verantwortlichen ja auch darum, so etwas wie eine funktionierende, prozedural funktionierende Demokratie zu etablieren. Und das natürlich mit einer Bevölkerung, die diese Form von Demokratie im Zeichen der Würde und auch von verschiedenen anderen Postulaten der ganzen grundgesetzlichen Regelungen ja noch gar nicht wirklich erlebt oder erkannt hatte, vielmehr durch den NS in eine ganz andere Richtung geprägt war. Und die ganzen damit verbundenen Einstellungen, die eben überhaupt nicht universal waren, sondern ja stark aus einem national-völkischen Denken heraus entstammten, das sehr stark Gruppen marginalisiert hat und das auch nach 45 dann einfach überdauert hat. Diese generationellen Prägungen, die sind natürlich nicht von einem auf den anderen Tag verschwunden, sondern haben die Bundesrepublik über viele Jahrzehnte weiter geprägt. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass mit dem Grundgesetz und dem Artikel 1 die Würde einfach schon da und implementiert war, sondern das ist ein langes und zähes Ringen in der Bundesrepublik dann schließlich in den folgenden Jahrzehnten gewesen.
Zumal ja auch die Frage ist, was ist eigentlich Würde? Das scheint erstmal so eine naheliegende Frage zu sein und ich habe das ja auch gerade jetzt, als ich die Beispiele genannt habe, was damals alles meiner Meinung nach gegen die Menschenwürde war, ich habe das einfach so vorausgesetzt, aber ich merke beim Lesen Ihres Buches schnell so, als Historiker finden Sie die Frage eigentlich schon mal falsch gestellt, oder?
Das ist, finde ich, schwierig an der Frage. Als Juristin und Jurist, als Philosophin, Philosoph würde man sagen, ja, das ist genau das, wonach wir fragen. Wie können wir das genauer bestimmen, um auch eine fundierte Grundlage zu bekommen? Als Historiker frage ich danach, wie ist denn der Begriff Menschenwürde überhaupt aufgekommen? Wie wird er gebraucht? Worauf bezieht man sich? Wer gebraucht ihn wie? Was bedeutet das? Wird er überhaupt gebraucht und ab wann? Ist es möglicherweise auch so, dass man ein Verständnis von Menschenwürde hat, ohne den Begriff zu benutzen? Und ist dann am Ende relevant, tatsächlich die Frage des Ist zu beantworten? Oder ist es nicht viel relevanter, danach zu schauen, wie wird das auch aufgeladen in einem bestimmten moralischen Verständnis, dass man sich zu einem universalen Verständnis der Würde des Menschen oder von Menschenwürde hin entwickelt?
Wenn wir im Alltag reden, dann benutzen wir auch Worte wie entwürdigend oder würdelos, unwürdig. Meint das Grundgesetz überhaupt das, was wir da so meinen?
In der Form, in der es verabschiedet worden ist, hatten, denke ich, die meisten eher tatsächlich die Vorstellung, dass die Würde etwas ist, das dem Menschen innewohnt, so als etwas, das dem Menschen essentialistisch beigegeben ist. Deswegen auch diese Formulierung unantastbar. Egal, was dem Menschen geschieht, egal, wie er bedrängt wird, verfolgt oder ähnliches, die Würde ist nicht antastbar. Das steht dann in einem gewissen Spannungsverhältnis dazu, dass sie ja angetastet wird, indem Menschen verfolgt werden, indem Menschen bedroht werden oder ihre Freiheiten eingeschränkt werden. Und tatsächlich sieht man dann, dass in den 50er, 60er Jahren ganz viel darüber auch gesprochen, auch verhandelt wird in den Gesetzgebungsprozessen, dass man so ein Cordon schaffen muss, der den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin davor schützt, dass der Staat darauf zugreift. Und da entsteht auch über das Bundesverfassungsgericht die entsprechende Urteile dann auch entwickeln. Nicht immer einheitlich, aber doch mit einer starken Tendenz zu sagen, wir müssen die Staatsbürger davor schützen, dass der Staat auf sie zugreifen kann.
Das heißt, das ist ja zu Beginn zumindest ein sehr uneindeutiger, fast schwammiger Begriff, der erst im Lauf der Zeit konkretisiert worden ist. Und ich war ganz überrascht zu lesen bei Ihnen, dass der Begriff der Würde im juristischen Alltag vielleicht auch deswegen so schwierig ist, weil es für die Auslegung der Würdenorm keine Vorbilder gegeben hat. Also weder im Staatsrecht und auch nicht in der Philosophie, schreiben Sie.
Das war anfangs tatsächlich so. Es gibt Verwendungen des Begriffs der Menschenwürde auch in einem politischen Sinne als Kampfformel, auch als Begriff des liberalen Sprechens schon im 19. Jahrhundert. Das wird dann oft in diesen juristischen, philosophischen Lesarten übersehen. Der Begriff ist da. Der wird benutzt, um deutlich zu machen, sich zu empören auch darüber, wie etwa mit Arbeitern umgegangen wird, wenn die Sozialdemokratie im Kaiserreich protestiert gegen Arbeitsbedingungen. Dann kommt dieser Begriff auf und er wird gezielt gewissermaßen von Regierungsseite und dem Establishment in Eliten vermieden, um diese Art von Empörung nicht wachsen zu lassen. Also der Begriff ist da, der ist älter, als dass er in einem bestimmten Verständnis sich entwickelt. Auf diese Wurzeln greift man dann teilweise wieder zurück. Das kann man, aber in einem strengen juristischen Sinne gibt es diesen Begriff vorher überhaupt nicht. Also beginnt man den auszulegen und man holt dann sehr viel christliche, sogenannte personalistische Momente dann in der Auslegungsgeschichte der frühen Bundesrepublik da rein. Das entspricht so dem konservativen konservativen Weltbild, das ja sehr stark prägend war für diese 50er, 60er Jahre.
Ich habe aber den Eindruck, das überzeugt Sie nicht so richtig, oder?
Naja, sagen wir mal so, das ist etwas, das die Zeit sehr stark prägt, aber gleichzeitig beobachte ich, und das war für mich auch das Interesse natürlich, beobachte ich, wie sich seit den 60er, 70er Jahren ganz andere Elemente und Verständnisse dieses Würdebegriffs in der Bundesrepublik ausbreiten. Also ein liberales Verständnis, das sagt, wir müssen die freie Persönlichkeitsentfaltung des Individuums tatsächlich schützen und nicht nur gewissermaßen negativ davor, dass der Staat eingreift, sondern wir müssen auch die Möglichkeit eröffnen, dass das Individuum sich entwickelt. Eine sozialdemokratische Lesart, die letztlich auch sagt, wir müssen das auch unter der Perspektive universaler Gerechtigkeit und ähnlicher Prinzipien auch in globaler Perspektive beobachten. Also der Diskurs über die Würde, der wird seit den 60er Jahren viel pluralistischer, viel offener und spiegelt ein Stück weit auch voranbringend die Entwicklung der Bundesrepublik hin zu einer liberaldemokratischen Gesellschaft. Das, finde ich, ist der spannende Prozess, den man dann beobachten kann.
Den beschreiben Sie ja auch sehr anschaulich, wie ich finde. Sie beschreiben die politischen Kämpfe um die Würde, auch die Ideengeschichte der Würde, die Krisen und die Umbrüche in der Bundesrepublik, also was weiß ich, die Studentenproteste, die sogenannte geistig-moralische Wende unter Kanzler Kohl oder dann auch die runden Tische zum Ende der DDR. Wir können das jetzt wirklich nur streifen, was Sie da auf 500 Seiten beschreiben. Aber können Sie vielleicht mal so, um zu erklären, wie Sie Ihre Geschichte aufbauen, die Geschichte der Würde, können Sie mal so eine markante Wegmarke vielleicht herausgreifen, wo Sie sagen, hier wird deutlich, wie dieser Weg zur Würde hin beschritten worden ist?
Gustav Heinemann. Als ich an der Stelle im Buch war, habe ich gedacht, jetzt habe ich eigentlich die Geschichte geschrieben. Aber da kam dann natürlich noch sehr viel mehr und Gustav Heinemann als Bundespräsident, vorher Justizminister, der durchläuft ja gewissermaßen alle Parteien, CDU, SPD, FDP und wird dann der große Bundespräsident. Und Gustav Heinemann ist der Erste, der tatsächlich die Aufarbeitung des Nationalsozialismus als Bundespräsident und die Verankerung der Würde als Grundprinzip der Demokratie in seinen Reden, also von der Tätigkeit als Justizminister bis zum Bundespräsidenten, verankert, festschreibt und sagt, das muss zusammengehen. Ohne das können wir die Demokratie nicht wirklich vom Nationalsozialismus entfernen und neu begründen. Und das ist ein sehr markantes Beispiel, weil man sehen kann, da hat ein Jurist in seiner politischen Funktion, zudem ist er gläubiger Protestant und da auch mit vielen Personen im engen Austausch, hat er tatsächlich diese moralische Grundlegung für sich entwickelt. Es geht für mich tatsächlich auch um solche exemplarischen Protagonisten, die diese Debatte dann auch weitergeführt haben. Und da ist Heinemann tatsächlich ein sehr prägnantes Beispiel.
Auf diesem Weg, der ein ziemlich steiniger ist, bis heute eigentlich ist, das ist auch sehr deutlich in Ihrem Buch. Und es wäre natürlich auch naiv zu glauben, wir sind jetzt irgendwann mal angekommen und die Würde ist jetzt, hat jetzt alles durchdrungen. Ihr Buch endet in der Gegenwart. Wo sehen Sie die Würde als Grundprinzip heute in Gefahr oder wo fehlen vielleicht die nächsten Schritte, die zu gehen sind?
Motiviert ist das Buch durch den Aufstieg von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus und deren Verstärkung und die Infragestellung der menschlichen Würde auch ganz konkret im Kontext der Flüchtlingskrise. Aber man kann und muss den Blick natürlich weiten. Dann sind es aber auch mehr grundsätzliche Fragen. Ist der Mensch tatsächlich so autonom, wie wir uns das in den Selbstbewusstseinskonzepten gedacht haben? Oder kann das auch mit künstlicher Intelligenz passieren? Werden der Würde-Idee die Grundlagen entzogen? Wie sieht das aus mit den ganzen biogenetischen Techniken, die es gibt und so weiter? Also ich glaube, es gibt so viele Ansatzpunkte, an denen wir das diskutieren und argumentieren müssen weiterhin. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende in der Gegenwart, dass es einerseits Felder gibt, wo die Empörung erforderlich ist, wo die Menschenwürde auch im Sinne der Verletzlichkeit des Menschen in Frage gestellt wird, wo sie angegriffen wird und das nicht fern der Bundesrepublik, sondern hier ganz konkret auch bei uns in der Bundesrepublik und wo wir andererseits Grundsatzfragen auch der längeren Entwicklung dessen, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, entlang dieses Begriffes diskutieren müssen. Und da, glaube ich, hat das ein ganz starkes Fundament durch seine Entwicklung und auch nur ganz, ganz hohe Relevanz für uns.
Im Namen der Würde, eine deutsche Geschichte, so heißt dieses Buch von Habo Knoch, über das wir geredet haben. Es ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen und kostet 29 Euro. Und Herr Knoch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Eigentlich war das ja ein ziemlicher Knall, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, nur so halbherziger Klimaschutz, das verstößt gegen das Grundgesetz. Im Frühjahr 2021 war das. Seither ist ja auch klar, die Bundesregierung muss Klimaschutz machen, weil sie sonst die Rechte kommender Generationen missachten würde. Das war ein großer juristischer Sieg für Klimaschützer und trotzdem sagt der Jurist Jens Kersten, das reicht nicht. Wir müssen das Grundgesetz umschreiben. Wir brauchen ein dezidiert ökologisches Grundgesetz. Jens Kersten ist Professor für öffentliches Recht an der Uni München und ich habe ihn in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Herr Kersten.
Schönen guten Tag.
Warum fordern Sie ein ökologisches Grundgesetz? Warum reichen solche Urteile wie das gerade genannte nicht aus? Warum reicht es nicht, dass der Naturschutz seit kurz nach der Wiedervereinigung sogar als Staatsziel im Grundgesetz steht?
Ja, es reicht einfach nicht, weil das Grundgesetz kennt seit 1994, wie Sie gerade auch gesagt haben, ja das Staatsziel Umweltschutz. Das ist im Artikel 20a des Grundgesetzes geregelt und die Regelung lautet, dass der Staat auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Und man muss es ganz hart sagen, die Regelung gilt jetzt ja fast 30 Jahre, aber die Verfassungsgeschichte, die ökologische Geschichte und unsere ökologische Verfassung wäre um kein Deut anders verlaufen, wenn es diese Regelung nicht gegeben hätte. Erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung oder zum halbherzigen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung und des Bundestags hat das geändert. Der Grund dafür ist ganz einfach, diese Staatszielbestimmung kennt nur ein Akteur, den Staat. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger hatten bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht die Möglichkeit, Rechte geltend zu machen aus dieser Regelung. Und vor dem Hintergrund war der Staat mit dem grundgesetzlichen ökologischen Schutz doch sehr genügsam. Und wir haben einfach nicht genug getan. Und vor dem Hintergrund müssen wir jetzt viel aufholen.
Sie wollen viel aufholen. Sie wollen nicht nur an einer Stelle mal so ein bisschen kurz den Klimaschutz reinschreiben. Sie wollen wirklich das Grundgesetz überarbeiten. Und zwar mit einer ganzen Reihe von, fangen wir damit mal an, mit ökologischen Rechten. Sie haben gerade schon gesagt, die Bürger konnten bislang nicht klagen. Was für Rechte schweben Ihnen davor?
Also ich denke, im Grundrechtsteil des Grundgesetzes müssen wir drei Dinge tun. Wir müssen zum einen neue ökologische Rechte erfinden, da reinschreiben, also beispielsweise ein Recht auf ökologische Integrität.
Was heißt das, ökologische Integrität?
Ökologische Integrität heißt, dass wir nicht nur ein Recht haben mit Blick auf unsere körperliche Unversehrtheit, sondern dass auch unsere Umwelt geschützt ist. Das heißt, prinzipiell umgibt uns dann ein Schutz, der sich bezieht auf unsere Entfaltung in den Relationen zur Natur, die für unser Überleben halt wichtig sind.
Okay, das ist das Erste.
Das Zweite wäre dann, dass wir bestehende Grundrechte, die wir haben, ökologisch beschränken und ausgestalten. Also das Wichtigste wäre hier, dass wir die Eigentumsgarantie, die im Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt ist, ökologisch gestalten. Und zwar auf die Weise, dass wir den Inhalt des Eigentums schon ökologisch gestalten und dann auch die Schranken des Eigentums sehr viel stärker ökologisch ausgestalten müssen.
Zum Beispiel? Also Grundwasser kann ich zum Beispiel heute schon nicht besitzen. Meinen Sie sowas?
Genau. Also das heißt, wir müssen ganz bestimmte Umweltgüter aus dem Eigentum Schutz rausnehmen. Wir müssen aber von vornherein auch den Umgang mit bestimmten natürlichen Akteuren und Aktanten ökologisch gestalten, also beispielsweise unser Eigentum mit Tieren. Da ist es nicht nur eine Schranke, dass man die Tiere ordentlich behandelt, sondern das gehörte schon zum Inhalt des Eigentums gehören. Und schließlich würde man dann das Grundrecht auch effektiver ökologisch beschränken müssen, nämlich in dem Sinne, dass unsere Eigentumsordnung nicht nur sozialpflichtig ist, sondern auch ökologiepflichtig wird. Und das geht beides Hand in Hand. Das heißt, das Eigentum ist ein zentrales Recht in unserer liberalen kapitalistischen Gesellschaft und vor dem Hintergrund begegnen wir uns nicht nur als Personen, sondern vor allem mit unserem Eigentum. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Eigentum von vornherein nicht nur sozial und ökologisch gestaltet wird, sondern wir das zusammen machen.
Das Eigentum beschränken, heißt das, Sie wollen Tierhaltung verbieten? Weder Nutztiere noch Haustiere?
Nein, der Artikel 14 des Grundgesetzes eröffnet sehr unterschiedliche Optionen, wie man das regeln kann. Man könnte sagen, dass bestimmte Tiere beispielsweise als Rechtspersönlichkeiten verselbstständigt werden, also überhaupt niemandem gehören können und wir das Verhältnis zu Tieren anders regeln müssen als über Subjekt-Objekt. Wir Menschen, die sind die Subjekte und die Tiere die Objekte. Man kann aber genauso gut sagen, dass wir den Inhalt des Eigentums an Tieren so gestalten, dass nur eine ökologische und nur eine tiergerechte Haltung von vornherein von der Eigentumsposition umfasst ist. Und vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, wie wir Tiere als Objekt behandeln, wie wir sie halten, wäre da sehr viel zu tun.
Das heißt, der rein pragmatische Nutzen wäre eigentlich, dass Klimaschutz, dass Tierhaltungsgrundsätze, wie geht man mit den Tieren um, dass die eigentlich aus dem tagespolitischen Geschäft, aus dem Alltagsgeschäft raus wären. Ist das der Vorteil?
Nee, der Vorteil ist, dass eben die Natur, wenn man das zuspitzt, sogar eigene Rechte bekommt oder auch Tiere eigene Rechte bekommen. Sie würden zu ökologischen Personen werden. Was ist eine Person überhaupt? Eine Person ist eine Entität, die in der Lage ist, die Rechtsordnung im eigenen oder fremden Interesse in Bewegung zu setzen. Das haben wir Menschen, wir sind Personen, natürliche Personen, diese Möglichkeit, um unsere Interessen sozialer Art, aber auch individueller Art durchzusetzen. Die Wirtschaft hat das auch, Aktiengesellschaften oder GmbHs sind Personen, die ihre ökonomischen Interessen effektiv durch subjektive Rechte durchsetzen können. Nur die Natur kann das nicht. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, was mit totem Kapital funktioniert, das funktioniert auch mit der Natur. Und vor dem Hintergrund ist das eigentlich nur eine Sache der Umgewöhnung. Also wir werden uns daran gewöhnen, dass die Natur Rechte hat und dass diese Rechte der Natur auf gleicher Augenhöhe wie die sozialen Rechte, die wir als Menschen haben oder die ökonomischen Rechte, die Wirtschaftsunternehmen haben, verhandelt wird. Nur dann haben wir eine Fairness.
Das heißt, ich verstehe das jetzt richtig. Ja, Sie wollen, dass beispielsweise ein Wald eine ökologische Person ist.
Ja, also die Verfassung von Ecuador macht das wie folgt. Die geht hin und sagt, dass große Ökosysteme zu ökologischen Personen werden und dass jeder Mann auf der ganzen Welt kommen kann und diese ökologischen Rechte für diese Ökosysteme einklagen.
Eben, weil die könnten ja nicht selber klagen, so ein Wald.
Die können nicht selbst klagen. Ich würde einen anderen Weg gehen. Ich würde den Weg gehen über eine etwas versteckte Regelung des Grundgesetzes, den 19 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da steht drinne, dass sich prinzipiell juristisch Personen auf die Grundrechte berufen können, die ihrem Wesen nach auf diese juristischen Personen anwendbar sind. Also wenn wir wieder die GmbH oder die Aktiengesellschaft nehmen, die können sich auf die Berufsfreiheit und die Eigentumsfreiheit berufen. Und wenn wir da in diese Norm reinschreiben, dass auch ökologische Personen in der Bundesrepublik existieren, kann und muss der Gesetzgeber dann ausgestalten, welche ökologischen Personen wir anerkennen und auf welche Rechte sie sich dann berufen können. So beispielsweise, wenn man das jetzt wieder weiterdenkt mit Tieren, könnte man sagen, dass jedenfalls Wirbeltiere oder höher differenzierte Tiere zu eigenständigen Personen werden, die sich beispielsweise auf die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Leben berufen können. Das könnte man auch mit charismatischen Pflanzen machen oder dann mit ganzen Ökosystemen, mit Ländern, mit Flüssen oder mit Landschaften.
Ich bin beeindruckt und in dem Buch wird eben auch deutlich, dass Sie das wirklich klein durchdekliniert haben. Das ist ja schon eine ziemliche juristische Revolution, was Sie da vorschlagen. Ist das auch die Ökodiktatur, vor der ich immer gewarnt werde?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich bin bayerischer Beamter und ich würde nie etwas Gefährliches vorschlagen. Also das hat mit Ökodiktatur überhaupt nichts zu tun. Aber ist auch ganz klar, dass wir hingehen müssen und wenn wir die ökologische Transformation unserer Gesellschaft gestalten wollen, müssen wir das mit demokratisch beschlossenen Regeln machen. Und dazu dient halt auch ein ökologisches Grundgesetz. Ich würde mich da auf diese doch etwas populistischen Einwände nicht einlassen. Die dienen, wenn man es umkehrt, vielleicht auch eher der Verteidigung der Diktatur des Lebensstils.
Wir reden jetzt zum 74. Geburtstag des Grundgesetzes über Ihren Vorschlag eines ökologischen Grundgesetzes. Ihr Buch ist aber schon im Herbst rausgekommen. In dieser Zeit, was für Reaktionen aus der Politik und von Fachkollegen haben Sie bekommen?
Also das wird sehr unterschiedlich eingeschätzt, das muss man natürlich klar sagen. Aber insgesamt, wenn Sie die aktuelle Stimmung in Deutschland mit Blick auf Ökologie sich anschauen, sehen Sie einfach an den, ich muss das leider offen sagen, hysterischen oder teilweise hysterischen Reaktionen auf die letzte Generation und ihren Protest in Gesellschaft, in Politik, aber auch in der Justiz, dass man eigentlich nur eins haben möchte in unserer Gesellschaft. Das Thema soll nicht präsent sein. Und das ist eigentlich etwas, was sehr schade ist. Es ist auch sehr schade, dass zum Beispiel die Forderungen der letzten Generation und anderer Organisationen, die sich für Ökologie einsetzen, im Deutschen Bundestag überhaupt nicht vorkommen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass wir versuchen, den Kopf in den Sand zu stecken oder ja, letztlich nach dem Grundsatz zu leben, nach uns die Sintflut. Das ist so eine Sache, die wir angehen müssen. Und das bedeutet, wir müssen Dämme gegen die Selbstzerstörung bauen. Und diese Dämme, dafür brauchen wir ein ökologisches Grundgesetz.
Jens Kersten ist Professor für öffentliches Recht an der Uni München, ein bayerischer Beamter, wie er vorhin gesagt hat. Und sein Buch, das heißt Das ökologische Grundgesetz, das ist bei CH Beck erschienen und kostet 34,95 Euro. Herr Kersten, Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eigentum verpflichtet, so steht das ja im Grundgesetz. Aber wozu verpflichtet Eigentum? Meistens verstehen wir das ja so, dass auch Privateigentum dem Gemeinwohl dienen soll. Das nennt sich dann die Sozialpflichtigkeit des Eigentums im Juristendeutsch. Aber was heißt das konkret? Auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel, da kann man den Eindruck haben, dass manche Wohnungskonzerne von dieser Sozialpflichtigkeit noch nie gehört haben. Das war ja zuletzt in Berlin vor anderthalb Jahren der Fall, sich Bürgerinitiativen gründen und versuchen, die ehemals kommunalen und dann privatisierten Wohnungen jetzt wieder zu vergesellschaften, was dann aber gleich zu den nächsten Problemen führt. Tja, also dieses Wohl und Wehe von Privatisierung, von dem Eigentum, das verpflichtet, darüber lässt sich bestens streiten. Und damit ist das eine Frage, die ist perfekt geeignet für die Buchreihe Streitfragen im Westend Verlag. Das sind lauter schmale Bücher zu kontroversen Themen und den Streitfragenband zur Privatisierung, den hat sich mein Kollege Markus Wolf angesehen. Hallo?
Hallo.
Ja, wen lässt denn hier der Westend Verlag gegeneinander antreten zur Frage Privatisierung?
Ja, die Kontrahenten sind Wolfgang Kubicki, ein FDP-Politiker und Bundestagsabgeordneter, dürfte eigentlich ziemlich vielen Leuten bekannt sein, und Tim Engartner, der ist Professor für Sozialwissenschaft und mit einem Schwerpunkt ökonomische Bildung in Köln. Und das Buch ist dann auch sozusagen zweigeteilt. Im ersten Teil verteidigt Wolfgang Kubicki erstmal die Privatisierung gegen ihre Kritikerinnen mit Einschränkungen. Und im zweiten beschreibt dann Tim Engartner, in welchen Bereichen der Markt versagt hat und wo er jetzt wieder fordert, dass öffentliches Eigentum wieder eine stärkere Rolle braucht.
Dieses öffentliche Eigentum versus Privateigentum oder eben auch Privatisierung versus Verstaatlichung, da wird ja viel drum gestritten. Also ich habe den Berliner Wohnungsmarkt genannt, aber es gibt auch die Gasversorgung bei Krankenhäusern, bei Stadtwerken. Also eigentlich ja immer, wenn es um Güter geht, die jeder zum Leben braucht, die aber trotzdem Privateigentum sind. Welche Beispiele nehmen denn Wolfgang Kubicki und Tim Engartner, um sich daran abzuarbeiten?
Ja, also dieser Berliner Volksentscheid zur Verstaatlichung großer Wohnungskonzerne, der ist bei den beiden auf jeden Fall der aktuelle Aufhänger, so eine Art Elephant in the Room, bei denen der die ganze Zeit mitschwingt. Und neben dieser aktuellen Frage geht es dann vor allen Dingen bei Kubicki auch um so eine Bilanz der Privatisierung der letzten Jahrzehnte, also der großen Staatsunternehmen eher, die wir vielleicht jetzt gar nicht mehr so als Staatsunternehmen kennen. Die Privatisierung der Post, der Telekom oder auch die Privatisierung der volkseigenen Betriebe in der DDR.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Wolfgang Kubicki kennen wir natürlich alle, kennen auch so ein bisschen seine Positionen. Also wie vorhersehbar oder überraschend sind die Standpunkte, die die beiden schreiben?
Also da muss ich sagen, da war ich wirklich überrascht bei Kubicki, dass er dann doch zum Teil ausgeglichen über auch schiefgelaufene Privatisierungsprojekte spricht. Also er nimmt dann den Fall der Privatisierung der Wasserversorgung in Berlin, die am Ende ja jetzt die Berlinerinnen und Berliner über höhere Wasserpreise finanzieren. Das nennt er auch ganz konkret als Problem. Und er steigt auch direkt mit der Treuhand ein, also dieser Privatisierung der staatseigenen Betriebe der DDR. Und da gibt er schon zu, dass es eben soziale Folgen von so einer Privatisierungswelle gibt und hat nicht nur so eine rosarote Brille auf, sozusagen, um zu verteidigen, dass Privatisierung jetzt gut ist. Und er sagt auch, dass es, wenn so eine Schocktherapie angewandt wird, also über Nacht quasi alle Betriebe verkauft werden und auf Marktwirtschaft umgestellt wird, dass es eben schon Probleme mit sich bringt.
Okay, er bleibt sich aber schon treu. Oder Kubicki ist schon jetzt derjenige, der Pro-Privatisierung argumentiert.
Ja, also auf eine Art ist es immer noch seine Argumentation am Ende und es hat mich auch am konkreten Treuhandbeispiel ein Stück weit gestört, dass das eher als Argument genutzt wird, dass er sagt, die DDR war halt so heruntergewirtschaftet, dass da nicht mal gut privatisiert werden konnte. Mhm. Und da würde ich dann denken, also wenn ich von seinem Argument überzeugt werden will, dann müsste er mir schon Kriterien geben, dass ich dann denke, okay, so kann also eine Privatisierung klappen und so nicht. Und wenn sie da nicht klappt, dann müsste er da noch was mitliefern.
Soweit also die Argumente von Wolfgang Kubicki. Welche Argumente bringt denn Tim Engartner, sein Gegenspieler?
Also Tim Engartner nutzt Beispiele wie öffentliche private Partnerschaften, die für ihn eben schiefgelaufen sind, wo der Staat einzelne Infrastrukturprojekte von privaten Unternehmen bauen lässt, zum Beispiel Autobahnen, und die dafür dann bezahlt. Oder wenn Kommunen Immobilien verkaufen, um schnell Haushaltslöcher zu stopfen und dann zurückmieten und so auf lange Sicht eben die Kosten dafür tragen müssen. Und er argumentiert eben, dass am Ende das eine Rechnung gibt für die Kommunen, wo die Privatisierung teurer ist, als man erstmal denkt.
Das klingt spannend. Ist es auch spannend geschrieben oder wie liest sich das?
Also das Buch hat ja 72 Seiten und es liest sich, finde ich, sehr angenehm durch. Es ist so ein erster Aufschlag für die Debatte und man muss jetzt nicht zu tief drin sein in diesen wirtschaftspolitischen Debatten um Privatisierung. Ich finde tatsächlich, im besten Fall hätten die noch mehr aufeinander Bezug nehmen können. So wirkt es manchmal ein bisschen wie so zwei verschiedene Meinungskapitel, aber als Gedankenanstoß und als so Debattenbüchlein habe ich das wirklich sehr gern gelesen.
Diese Bücher der Streitfragenreihe, die sind ja alle eher schmal. Sie haben jetzt gerade gesagt, da 72 Seiten. Ich habe mal reingeblättert, ohne die Fußnoten sind es sogar nur 65. Wird das diesem komplexen Thema gerecht?
Also ich hätte interessant gefunden, wo, bei welchen gesellschaftlichen Bereichen sind sich denn zum Beispiel beide einig, dass die nicht privatisiert werden sollten? Also wo sagen wir, dass das öffentliche Daseinsfürsorge, das gehört nicht privatisiert? Oder wo gehört es sogar zurück in gesellschaftliche Hand, wie zum Beispiel im Wohnraum? Oder bei welchen Sektoren sind sich vielleicht beide einig, dass man keinen Staatsbetrieb mehr braucht. Also die Lufthansa, kann man ja drüber diskutieren, das ist ja jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, brauchen wir als Gesellschaft eine staatliche Fluglinie. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau und ich fand, insgesamt war das ein super Einstieg in eine wirklich spannende Debatte.
Das sagt mein Kollege Markus Wolf über den Debattenband Privatisierung aus der Reihe Streitfragen im Westend Verlag. Der kostet 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das Grundgesetz, das wird dieser Tage 74 Jahre alt und wir haben uns angesehen, wie es sich heute noch so schlägt. In Sachen Würde, in Sachen sozialer Zusammenhalt. Aber natürlich sind Gesetze nicht alles, um diese Verfasstheit der Republik zu verstehen, sondern auch das hier.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um 1980 ungefähr, da zog plötzlich so ein frischer Wind durch die Popkultur. Das hat natürlich auf der einen Seite mit Punk zu tun, den gab es da schon eine ganze Weile, aber hier entstand auch nochmal etwas, was auf den ersten Blick weniger international war, nämlich die neue deutsche Welle. Also deutsche Bands, die auf einmal deutsche Texte gesungen haben, die Lieder waren meistens kurz, schnell, das kam ziemlich gut an beim Publikum. Neue Welle, neues Deutschland, so steht es auf dem Umschlag eines Buches, das genau davon und vor allem von dieser Zeit erzählt. Ulrich Gutmeier hat es geschrieben und es heißt Wir sind die Türken von morgen. Bodo Morshäuser hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Was ist das für ein neues Deutschland, von dem da die Rede ist?
Ja, das ist das Deutschland, das wir kennen. Es gibt Einwanderung. Vor 45 Jahren genauso wie heute. Damals war es eher neu. Und Ulrich Gutmeier erzählt es anschaulich am Beispiel des bekannten Songs Kebab-Träume. Den hat damals Gabi Delgado geschrieben. Der ist als Kind nach Deutschland gekommen. Und als er 20 Jahre alt ist, schreibt er nach einem kurzen Kreuzberg-Aufenthalt diesen Text. Der beginnt mit den Zeilen Kebab-Träume in der Mauerstadt, Türkkultur hinter Stacheldraht. Und die letzten beiden Zeilen lauten Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Wir sind die Türken von morgen. Und dem Eingewanderten hat Kreuzberg wohl eine Geschichte erzählt, wahrscheinlich die Geschichte, dass er sich hier nicht fremd fühlen muss.
Dieses Lied Kebab-Träume, so als Song, ist das ja ziemlich untypisch. Ne? Es hat keine Strophen, es gibt keinen Refrain, das gibt insgesamt nur 9 Zeilen, die dann ein paar Mal wiederholt werden. Warum hat das so auf einmal funktioniert? Deutsche Texte, das war ja eigentlich eher so Schlagersache, deutsche Texte zu singen.
Ja, das erklärt Gutmeier genauso hellwach, würde ich mal sagen, wie sein ganzes Buch rüberkommt. Die meisten Texte der Punks und der neuen deutschen Welle benutzen nämlich die Alltagssprache der Leute und nicht etwa so nur die Sprache der hier geborenen Deutschen. Dafür bleibt ja der Schlager zuständig. Und Gabi Delgado, der den Song geschrieben hat, benutzt die Sprache so, wie sie ihm passt, wie er sie singen will. Er schreibt nicht im herkömmlichen Sinn schöne Zeilen oder schöne Texte, sondern er schreibt schroff und hart. Er schreibt von Liebe und Gewalt, auch von politischer Gewalt. Und viele Bands aus dieser Zeit spielen mit politischen, auch mit NS-Zeichen. Sie setzen sich aggressiv mit der Nazi-Zeit auseinander. Sie verzichten aber auf die Erwähnung eines hierzulande besonders pflichtbewussten Nie wieder. So auch Gabi und seine Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Und als ihre Nummer Mussolini rauskommt, handeln sie sich reflexartig den Faschismusverdacht ein. Nur der schlechte Witz daran ist, ein Faschismusverdacht wäre damals eher angebracht gewesen bei dem ehemaligen NS-Marinerichter Hans Filbinger, der zur selben Zeit Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist.
Also ich verstehe das so als Versuch, Gesellschaftskritik zu üben, ohne in die bekannten Muster von Gesellschaftskritik zu verfallen. Das hat natürlich Tür und Tor geöffnet für Missverständnisse. Dieses Buch, ist das jetzt behilflich dabei, diese Zeit, auch diesen kritischen Impuls von Punk und Neuer Deutscher Welle zu verstehen?
Ja, ich denke, das wird mit diesem Buch gut gelingen, denn der Autor hat ja nicht nur über Popmusik geschrieben. Er nimmt diesen Popsong Kebab-Träume als Aufhänger und beschreibt dann die Zeit um 1980, auch im Vergleich zu heute. Er kommt ja selbst aus dieser Zeit und genauso wie heute gab es damals alltäglichen Rassismus, es gab rechtsextremen Terrorismus, gleichzeitig aber auch immer bunter werdende Stadtviertel und die Diskussionen über Asylpolitik und über die Abschiebepraxis nahmen an Lautstärke zu. Und die damals neuen Popsongs, die kommen aber vor allem deswegen politisch rüber, weil sie Politik im Privaten erkunden. In vielen Songs werden Fragen nach sexueller und kultureller Identität verhandelt. Frauenbands gibt es übrigens auch erst seit dieser Zeit. Zum ersten Mal erzählen Migranten in Songtexten von sich selbst. Das war schon wirklich sehr aufregend. Und die gesellschaftliche Mitte, das Feuilleton quasi, sorgt sich währenddessen immer lauter um die sogenannte nationale Identität.
Finde ich unglaublich, das klingt eigentlich nach heute. Heute reden wir dann von der gespaltenen Gesellschaft.
Ja, die gab es damals schon, das hat man wohl noch nicht so genannt. Auch die ewige Debatte, ob Deutschland nun Einwanderungsland ist oder nicht oder werden soll oder nicht, wird seit Jahrzehnten geführt. Die Antwort gibt aber eigentlich die Realität. Zuwanderung nach Deutschland, in den Arbeitsmarkt und in Asylverfahren hinein und auch in die Alltagssprache, in die Kunst und in die Kultur insgesamt hinein, gibt es seit mindestens 50 Jahren. Nur die politische Mitte, wie gesagt, sehnt sich nach nationaler Identität. Gutmeier erinnerte an einen Sammelband von Jürgen Habermas aus den 70er Jahren. Da haben Künstler, Politiker und Geisteswissenschaftler Antworten gegeben auf die Frage nach dem Nationalen. Das Buch hieß Stichworte zur geistigen Situation der Zeit und war damals hoch beachtet.
Heute wissen wir ja, dass nationale Stichworte aus der politischen Mitte in der Regel die extreme Rechte mobilisieren, weil sie daraus auch Legitimität für noch radikalere Forderungen ableiten.
Ja, auch dieses Spiel zwischen der Mitte und dem extremen rechten Rand funktionierte damals schon. Genau in diesen Jahren, Anfang der 80er, entsteht rechts außen das Konzept des Ethnopluralismus, was ungefähr heißt, alle sollen in ihren Ländern bleiben und dort ihre Kultur pflegen. Und dann ist es natürlich nur noch ein sehr kleiner Schritt zu Parolen wie Deutschland den Deutschen und Türkei den Türken, die Neonazis, wie sie damals genannt wurden, an die Wände geschrieben haben. Und vor 40 Jahren begannen übrigens die Anschläge auf Unterkünfte für Asylbewerber. Hm. Nazi-Zellen bildeten sich, etwa um Otfried Hepp. Es gab noch die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest fällt auch in diese Zeit. Allein 1980 gibt es mindestens 20 Morde durch Rechtsterrorismus. Und das ist nur die offizielle Zahl.
Das, was Sie da alles aufzählen, hätte ich jetzt alles nicht erwartet in einem Buch, das von dem Text eines Popsongs ausgeht.
Ja,
geht
das auf?
Finden Sie, ja, okay, Sie finden es wunderbar. Ich wollte gerade fragen, geht das auf?
Ja, das geht bestens auf, weil er vom konkreten Kleinen auf das große Ganze kommt, der Autor. Und ich gebe da eine klare Empfehlung zu diesem Buch ab. Für popmusikaffine Hörer ist es Pflichtlektüre. Für alle anderen zeigt es, dass wir heute die Debatten von damals führen, auch wenn sich in der Zwischenzeit viel verändert hat. Oder auch nur scheinbar viel verändert hat. Das kann dann jede Leserin für sich selbst beurteilen.
Das sagt Bodo Mooshäuser über das Buch Wir sind die Türken von morgen. Neue Welle, neues Deutschland. Geschrieben hat das Ulrich Gutmeier. Es ist erschienen beim Tropenverlag und kostet 22 Euro. Dankeschön, Herr Mooshäuser.
Sehr gern.
Das war's für heute von der Lesart, von unserem Sachbuchmagazin mit Büchern zum Zustand der Republik vom Grundgesetz bis zur neuen deutschen Welle. Tschüss, machen Sie's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.